Ja, heute ist, wie der Willi das schon gesagt hat, der letzte Gottesdienst, die letzte Predigt zum Jona-Buch, zu den letzten paar Versen. Ich werde, wie er auch gesagt hat, noch einen Überblick geben über das ganze Jona-Buch, aber ich werde einfach gerade zum Anfang noch den letzten Text lesen, Jona 4, Verse 5 bis 11. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ einen Rizinus wachsen, der wuchs über Jona, dass er Schatten gab seinem Haupt und ihn errette von seinem Übel. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach den Rizinus, dass er verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um des Rizinus willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Ja, was bisher geschah? Wir gehen noch einmal durch die Struktur, die der Andreas so wunderbar eigentlich uns schon die ganze Predigt immer wieder gezeigt hat. Wir sehen im ersten Kapitel das Wort von Gott, das an Jona kommt. Der Jona, der sich entscheidet zu fliehen. Er kommt auf ein Schiff. Dorthin, auf dem Schiff kommt ein grosser Sturm. Und 10 Leute, die Schiffsmannschaft, die bekommen Angst. Sie aber irgendwie gottesfürchtiger als der Prophet und gehorchen Gott im Gegensatz zum Prophet, schiessen ihn ins Wasser und der Sturm legt sich. Der Jona wird von einem Fisch geschluckt und kommt dort hier irgendwo zur Besinnung. Der Fisch spült ihn wieder ans Land und er wiederholt sich irgendwie wieder Gottes Wort, wo an Jona kommt. Das Mal macht er aber das, was Gott sagt und geht nach Ninive. Dort hier auch wieder. Er hat eine Predigt. Man sieht immer noch einen gewissen Trotz, weil die Predigt, die er der Stadt Ninive gibt, ist auf Hebräisch, glaube ich, vier Worte. Vier hebräische Worte. Und die Stadt Ninive kehrt um. Das frustriert Jona, weil Ninive ist eine Stadt, die finden sie von Israel. Und darum wird er da, wie wir gelesen haben, im Text sterben. Und Gott schickt die Pflanzen auch wieder irgendwie für den Jona zu gewinnen. Und er hört die Geschichte einfach auf mit so einer Frage. Er ist einfach fertig nach dieser Frage, die Gott da gestellt hat. Und wo ich mich müssen dürfen auseinandersetzen mit dem Bibeltext, kann ich sagen, das war nicht nur eine Frage, die bei mir am Schluss war, sondern das waren ganz, ganz viele Fragen. Ja, richtig gerungen. Also, ich habe auch Andreas fragen, ich habe ein paar Mal mit ihm so gesagt, ja, was mich da alles beschäftigt, was da alles irgendwie. Ja, und irgendwo im Zentrum war so die Frage gewesen, was will der Text uns genau sagen? Und für das herauszufinden, wir müssen wissen, was will das überhaupt für einen Text sein? Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ich habe da drei Möglichkeiten ausgewählt. Es kann sein, dass es ein historischer Text ist. Also ein Text, der beschreibt, was ist da passiert. In dieser Geschichte, in diesem Erlebnis, das Jona hatte, faktenbasierend, will es die Ereignisse beschreiben. Oder es kann ein Gleichnis sein oder eine Allegorie. Also ein Text, der ganz bewusst bildhafte Sprache braucht, der aber eigentlich eine tiefere Bedeutung hat. Das sehen wir zum Beispiel auch ganz am Schluss, eben, wo Gott sagt, Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können. Ich gehöre zu den Menschen, die rechts und links nicht unterscheiden können. Also wenn Caroline mir sagt, ich soll rechts abbiegen beim Autofahren, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass die Menschen in dieser Stadt Ninive rechts und links nicht unterscheiden können, sondern es ist ein Bild, um zu zeigen, sie sind irgendwie vom Weg abgekommen. Oder es braucht irgendwo bildhafte Sprache, der Text. Darum kann so ein Gleichnis sein. Und nachher gibt es aber auch Theorie, dass es Satire ist. Satire, das ist etwas, das hat es dann zumal noch nicht gegeben, aber Satire steht eben eigentlich so ein bisschen, oder Satire will mit humorvoller Übertreibung und Ironie auf gesellschaftliche Missstände, menschliche Schwächen oder politische und religiöse Zustände aufmerksam machen oder auch kritisieren. Also es soll einen Leser zum Nachdenken anregen, vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen, indem es gewisse Verhaltensweise und Denkweise auch ein bisschen ins Lächerliche zieht. Und das Jona-Buch ist irgend so ein Text, wo all das ein bisschen entspricht. Es ist ein prophetisches Buch, es ist in der Bibel bei den Propheten und viele von den prophetischen Büchern sind so Sammlungen von Worten von Gott, wo die Propheten gegangen sind. Und das sehen wir ja hier nicht, das ist irgendwie eine Erzählung. Und da stellt sich sofort die Frage, ja, ist die Erzählung an sich ein prophetisches Wort, das Gott irgendwie mitgeben will? Also wir sehen irgendwo, hat so die Spannung. Und wir sehen in der Bibel, der Jona ist ganz sicher historisch gewesen, weil er wird auch im 2. Könige erwähnt. Jesus bezieht sich auf ihn, auf das Zeichen von Jona, vom Fisch. Es hat die Möglichkeit, dass es ein historischer Text ist. Es hat aber auch eben die Bilder, die gebraucht werden, aber auch die Übertreibungen, die wir sehen. Und darum denke ich, es ist sowohl als auch. Und die Propheten haben sich ja auch ganz bewusst haben sie Sachen gemacht, um etwas bildlich darzustellen. Also die Propheten, die haben irgendwie, ich weiß nicht wie lange, auf der einen Seite geschlafen und dann auf der anderen Seite, und haben mit dem etwas ausdrücken in ihrer Handlung. Ja, darum, sowohl als auch, ist mein Vorschlag. Und gleich hat es mich gedacht, ich finde es noch spannend, wenn jetzt das Satiren ist, da möchte ich irgendwie ein bisschen näher darauf einschauen. Ich habe so 4 Punkte rausgesucht, die irgendwie so ein bisschen zeigen, wenn der Text Satiren ist, was sehen wir da? Wir sehen den widerspenstigen Prophet. Der Jona eben ein Prophet. Propheten, die eigentlich in der Bibel immer wieder Menschen sind, die willig Gottes Wort verkünden. Die gehorsam sind Gott gegenüber. Wir haben die Propheten, die wirklich sogar Leiden auf sich nehmen, und gleich im Gefängnis sind, weiß nicht was, und gleich, oder sogar, sie werden sogar dann umgebracht, nachdem sie ihre Botschaft übermittelt haben. Aber die Propheten haben so das Bild, dass sie das tun, was Gott ihnen sagt. Und hier haben wir einen Prophet, der dargestellt wird, als einer, der nicht nur Gottes Wort oder seinen Auftrag von Gott ablehnt, sondern ganz bewusst flieht. Und zwar nicht irgendwo her. Er nimmt ein Schiff, das in die entgegengesetzte Richtung fährt, von der Tier, wo der Auftrag ist. Das zeigt irgendwie schon so eine extreme also so eine Übertreibung. Er geht nicht irgendwo her, sondern geht in die entgegengesetzte Richtung. Und nachher ein Prophet, ein Mann von Gott, dem Schöpfer, der Himmel und Erde und das Wasser und alles geschaffen hat, ein Prophet, der doch das weiss, will vor Gott fliehen. Also der Leser von dieser Geschichte wird doch hier irgendwie stutzig und fällt vielleicht sogar ein bisschen schmunzeln über die Torheit von diesem Propheten. Der Jona widerspricht also eigentlich dem prophetischen, dem Bild, das wir haben von einem Propheten in der Vollkommenheit. Und das eben bringt die Leser, oder soll die Leser von dieser Geschichte zum Nachdenken bringen und vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln. Nachher haben wir die Bekehrung der Seeleute und der Stadt Ninive im Kontrast zum Prophet Jona. Also wir sehen, als er auf diesem Schiff ist, wie schnell dass die Menschen, die Seeleute, die heidnischen Seefahrer eigentlich Gott anfangen zu verehren, nachdem sie erlebt haben, wie das Meer und der Sturm ruhig geworden ist, wo sie der Jona über Bord geworfen haben. Also es ist sofort verehrt Heiden Gott. Genau gleich auch mit der Stadt Ninive. Eine Stadt, die bekannt ist für ihr Böses. Also ihre Boshaftigkeit ist zu Gott aufgestiegen. Das ist bekannt. Und auch Jona weiss, dass sie uns finden, das ist eine böse Stadt. Und er geht und predigt 4 Worte. Und die Stadt, die kehrt um in einer Radikalität, wie ihr das noch nie gesehen habt. Sogar Tiere sollen in Säck rumlaufen und fasten. Also wirklich die ganze Stadt in kurzer Zeit wenden die sich an Gott, sie reuig für ihr Tun. Und im Gegenzug hat man eben den Prophet, der wo zögert, wo gegen Gottes Willen ankämpft. Wir sehen so den Vergleich zwischen der Ungehorsamkeit von Jona und der Gehorsamkeit von den Heiden. Nicht von den Heiden. Von den Heiden, die wirklich so in einem direkten Gegensatz stehen und ja, irgendwie auf ein Extremes raus verdeutlicht wird. Und es werden so die typischen Rollen werden eben auf den Kopf gestellt. Eben der Prophet, der nicht gehorsam ist, und die Heiden, wo man eigentlich davon ausgeht, dass doch die nicht gehorsam sind, die kehren um und sind gehorsam und tun, was Gott ihnen sagt. Und auch das ist wieder etwas, was der Leser zum Denken anregen kann. Oh, wie stehe ich vor Gott? Habe ich manchmal auch irgendwie umgekehrte Ansichten? Wo habe ich vielleicht Vorurteile? Wo habe ich Eigeninteresse? Oder wo habe ich ein Herz-Herz? Also die Geschichte, die irgendwo der Leser zum Denken anregen. Dann sehen wir die übertriebene Reaktion von Jona auf Gottes Barmherzigkeit. Der Jona ist eben mega wütig und enttäuscht, dass jetzt Gott da hier Ninive einfach so verschont hat. Und er empfindet mehr Mitleid mit dieser Pflanze, die ihm Schatten gespendet hat und wieder verdorrt ist, als für die ganze Stadt Ninive, wo 120'000 Menschen leben. Die Wut, die er da auf Gottes Barmherzigkeit hat und wie unvernünftig und auf sich bezogen der Jona da dargestellt wird, zeigt eben auch wieder etwas von Gottes Grösse, von Gottes grosser Geduld, die er auch mit dem Mann Jona hat. Ja, und dann haben wir noch Gottes Diskussion mit dem Jona. Jetzt im letzten Kapitel, da es so ein bisschen darum geht heute, da fragt Gott der Jona, ob er mit Recht wütig ist. Und der Jona fängt voller Trotz mit vollem Recht. Ich will sogar sterben. Er hat wirklich das Gefühl, er ist überzogen, dass er im Recht ist. Und Gott fragt der Jona, ob das wirklich, also er hilft dem Jona, er probiert der Jona zu gewinnen und sagt ihm auf, hey, schau, die Pflanze, die du nichts dafür da hast, mit denen hast du Mitleid, aber mit all diesen Menschen nicht. Kannst du das nicht verstehen? Und wir sehen irgendwo eben die Engstirnigkeit oder Kurzsichtigkeit von einem Jona in dieser Geschichte und gleichzeitig aber auch die Grösse und die Liebe, die Gott hat zu der ganzen Schöpfung. Wenn wir jetzt den Text eben als Satire verstehen oder lesen, ich glaube, der probiert den Text wie so gewisse Sachen rauszukristallisieren. Auf der einen Seite ganz klar, wir Menschen sollen nachdenken. Wir Menschen sollen angeregt werden zum Nachdenken von diesen Ereignissen, von diesen Bildern, die da gebraucht werden, von diesen Gedanken, die da im Text vorkommen. Auch zu uns selber hinterfragen. Und was ganz schön ist, ist eigentlich so, wie dargestellt ist, dass der Jona eigentlich Gerechtigkeit sucht. Oder Gerechtigkeit wünscht von Gott, aber halt die Gerechtigkeit, die ihm dient. Und gleichzeitig zeigt es eben auf, dass Gottes Barmherzigkeit viel, viel weiter geht, als wo wir manchmal das Gefühl haben, wie Gottes Barmherzigkeit aussehen sollte. Oder vielleicht auch, dass Gottes Gerechtigkeit halt manchmal anders aussieht als unser Verständnis von Gerechtigkeit. Und so zeigt der Text eigentlich auf, wie gross, wie mächtig, bis runter vom Meer zu den Fischen, so mächtig, so weit ist Gottes Grösse. Aber auch wie gut und barmherzig das er ist, wie erbarmungsvoll das Gott ist und gleichzeitig auch wie geduldig das Gott mit dem Jona ist, das wird so in den Vordergrund gestellt. Um das geht es. Und gleichzeitig wird der Jona und somit irgendwie auch wir Menschen herausgefordert auf unsere Kurzsichtigkeit, Engstirnigkeit, vielleicht auch Vorurteile, auf fehlende Nächstenliebe. Und das ich glaube, der Text probiert das so ein bisschen bloßzustellen. Also, dass wir wie merken, stimmt, irgendetwas ist da bei mir verschoben. Ja. Als ich mich so mit diesem Text auseinandergesetzt habe, habe ich plötzlich auch gemerkt, hey, da gibt es auch noch eine andere Geschichte in der Bibel, die irgendwie ein recht ähnliches Bild von Gott malt. Genau, ihr seht es jetzt schon. Das Gleichnis vom Vater und von den zwei Söhnen, wo Jesus seinen Jüngern erzählt im Neuen Testament. Auf den ersten Blick sieht man da vielleicht nicht den Zusammenhang, aber ich finde es irgendwie schön, wie das Gleichnis im Vergleich zur Jona-Geschichte eigentlich eben sehr das gleiche Bild zeichnet von Gott. Gott, einem liebenden Vater. Und ich finde es so schön, wie es irgendwie so einen Bogen gibt vom Alten Testament ins Neue Testament, weil wir ja manchmal das Gefühl haben, ja, im Alten Testament ist Gott so ein strafender, böser, man hat manchmal so ein Gefühl, so ein Gottesbild, und im Neuen Testament ist er dann erst so der Liebe, barmherzig. Aber wir sehen genau in diesem Buch, nein, Gott ist eben auch ein gnädiger, barmherziger und liebender Gott. Und darum habe ich gedacht, ich werde das einfach euch auch noch ein bisschen aufzeigen, die Vergleiche, die man da sieht in diesen beiden Geschichten. Wir haben nämlich im Gleichnis vom Vater und den zwei Söhnen, so werde ich es nennen, Vater und zwei Söhne, weil es ist nicht nur ein verlorener Sohn. Man kann nämlich eigentlich davon ausgehen, dass beide ein bisschen verloren sind. Genau, und da sehen wir eben den jüngeren Sohn und Stadt Ninive. Also wir haben den jüngeren Sohn, der sich irgendwie distanziert von Gott oder vom Vater, der vom Vater weggeht und der in Saus und Braus lebt, wo wir nicht genau wissen, was das er ausmacht, aber sehr wahrscheinlich macht er auch nicht nur Gutes. Und gleichzeitig haben wir eben die Stadt Ninive, die bekannt ist für ihr böse Sein, ihre bösen Taten, die irgendwie auch eine Stadt ist, entfernt von Gott. Und nachher in beiden Geschichten der jüngere Sohn, der merkt, hey, eigentlich ist es mir bei meinem Vater besser gegangen, ich will zurück zu meinem Vater, und es tut mir leid für das, was ich da habe. Und die Stadt Ninive, die irgendwie auch an einen Punkt kommt, wo sie informiert wird, dass es jetzt das Ende ist und wo sie merken, hey, wir müssen umkehren und eben wo umkehren und zurückgehen zu Gott. Ja, da Bibelstellen, ich gehe da nicht auf alles ein, einfach so, dass ihr es seht, welche Bibelstellen das da so ein bisschen parallel zueinander stehen. Dann haben wir den Ältersohn und den Jona. Der Ältersohn, der kann überhaupt nicht verstehen, wieso dass Gott, also dass der Vater jetzt mit dem jüngeren Sohn so barmherzig ist und ihn einfach aufnimmt. Und nicht nur ihn einfach aufnimmt, sondern immer noch das Mastkalb irgendwie schlachtet, ihn noch fast belohnt für das, was er gemacht hat. Das geht bei ihm gar nicht irgendwie. Er findet, er ist ungerecht behandelt worden. Er hat doch mindestens auch irgendwie einen Geiss, einen Ziegenbock verdient oder so, für sein Treue dabei sein bei Gott. Und beim älteren Sohn ist ja auch, das ist ja nicht der, der ist weggegangen von Gott, aber der hat sich vielleicht mehr innerlich distanziert von Gott. Und beim Jona, da sehen wir nicht nur die innerliche Distanzierung, sondern er hat sich wirklich auch von Gott wollen, distanzieren. Ist aber halt gleich der Prophet, der Mann von Gott, der bei Gott ist, wo ähnliche Muster aufzeigt, wo eben nicht einverstanden ist mit der Barmherzigkeit und der Gnade von Gott, wo Gott gegenüber der Stadt Ninive hat. Und bei beiden sehen wir irgendwie auch so ein Verschobnis oder ja, ein Bild von Gerechtigkeit, das sie haben, das eigentlich heissen sollte, ich sollte doch belohnt werden für das, was ich tue. Oder der jüngere Sohn oder die Stadt Ninive sollte bestraft werden. Beim Jona ist das ein bisschen das Gleiche, oder? Weil die Stadt Ninive, sie finden von Israel, wenn sie bestraft werden, kann er das irgendwie auch als Belohnung deuten, aber eben auch, die sollten doch bestraft werden. Das ist doch eigentlich Gerechtigkeit, wie es sein sollte. Wenn doch der jüngere Sohn weggeht, dann sollte er doch nicht bestraft werden und nicht noch belohnt. Oder wenn, dann sollte eh belohnt werden, dass ich bei dir war. Und genau gleich sehen wir das auch ein bisschen beim Jona. Und dann eben, im Zentrum von beiden Geschichten ist irgendwo der Vater und Gott. Der Vater, der dem jüngeren Sohn entgegenrennt, wo der zurückkommt, wo er in die Arme nimmt, wo er küsst, obwohl der vorher bei den stinkenden Säuen noch war oder von dort herkommt, der aber nicht viel besser geschmeckt hat. Aber dem Vater ist die Liebe zu seinem Sohn viel, viel wichtiger als die Fehler, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Und genau das Gleiche sehen wir auch bei Gott mit der Stadt Ninive. Also Gott ist viel wichtiger, dass die Menschen dort hier gemerkt haben, dass sie im Unrecht sind und umgekehrt sind, als dass er sie für ihre Fehler bestrafen will. Und eben auch ein wunderschönes Bild, wo Gott und der Vater so schön dargestellt werden in diesen Geschichten, ist, dass er nicht nur barmherzig ist und Mitleid hat mit denen, die irgendwo weg waren, entfernt waren und wieder zurückkommen, sondern auch mit dem älteren Sohn und dem Jona, wo er probiert, sie zu gewinnen. Beim älteren Sohn, wo er hergeht und sagt, hey, du bist doch die ganze Zeit bei mir gewesen und was dir gehört, gehört auch mir. Und komm, dein Sohn, dein Bruder ist verloren gewesen, ist tot gewesen und jetzt lebt er wieder. Das ist doch ein Grund zum Feiern. Er probiert, den älteren Sohn zu gewinnen. Und auch Gott probiert, der Jona zu gewinnen. Hey, schau doch die Pflanze, die gewachsen ist und, und wieder verdorrt ist. Und du hast nichts dazu beigetragen. Und du hast Mitleid mit dieser Pflanze. Kannst du nicht verstehen, was ich für ein Mitleid habe? Und beide Geschichten hören mit diesen Worten auf der einen Seite vom Vater, auf der anderen Seite von Gott. Und wir wissen nicht, was passiert ist mit dem älteren Sohn. Wir wissen nicht, was passiert ist mit dem Jona. Wir wissen nicht, wie sie sich entschieden haben. Und ich glaube, das spricht für die Geschichten, dass die irgendwo zeitlos sind und irgendwo die Hörer von diesen Geschichten oder auch die Leser von diesen Geschichten auffordert, sich selber zu reflektieren und sich die Fragen zu stellen und sich zu überlegen, was mache ich in dieser Situation? Freue mich mit dem jüngeren Sohn, freue mich mit der Errettung von Ninive, freue mich an der Errettung von meinen Finden, muss ich mich freuen oder kann ich immerhin die Grösse von Gott in dem innen gesehen. Und dann, glaube ich, die zentrale Frage, bleibe ich in der Gemeinschaft mit Gott oder drehe ich ihm verbittert den Rücken zu? Ja, ihr seht, das Jona-Buch hört mit einer Frage auf. Es kommen ganz viele Fragen durch das auf. Und darum werde ich die Predigt einfach auch noch mit Fragen für euch beenden. Und zwar die Frage, was habe ich für ein Bild von Gott? Was verstehe ich unter Gerechtigkeit? Wie gehe ich mit Menschen um, die Fehler gemacht haben? Und lasse ich es zu, dass mein Gottesbild immer wieder erweitert werden darf? Und vielleicht meine egozentrische Ansichten, dort, wo ich nur gnädig und barmherzig bin, in den Sachen, wo es irgendwo auch um mich geht, oder einfach meine Ansichten, die ich habe von Gott und von Gottes Gerechtigkeit, dürfen die korrigiert werden. Amen.